Mhm. Prost, die Herren.
Ja, André Prost. Justin Horst.
Pizzeria Nachica.
Willkommen bei den Biertauchern, Folge 166 am 28. Juli 2014. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Wukonik.com, der Agentur, Internetagentur aus Österreich, aus Graz, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Der Agentur des Jörgs.
Du hast immer noch mehr. Nein. Jetzt.
Aus Österreich.
Ja, genau, richtig, aus Österreich.
Ja, wir befinden uns im alten AKH, Innenhof 2. Im Hintergrund hören Sie den Brunnenrauschen.
Mhm. Stimmt eigentlich.
Ja. Innenhof 2, ja. Jeden Montag 19.30 Uhr. Mhm. Fast jeden Montag. Und damit stelle ich die rituelle Frage, was habt ihr die letzten zwei Wochen erlebt? Weil wir haben jetzt erstmals einen Podcast ausgelassen.
Ja, nicht viel Technisches, aber ich habe noch nicht weiter natürlich mit meinem Mini-PC rumgespielt. Kann ich ein bisschen was berichten. Habe auch einige Steam-Spiele für Linux ausprobiert. Davon kann ich auch erzählen und habe mir einen Film angeschaut, Under Your Skin, der aus dem letzten Jahr stammt.
Harald, was gibt's bei dir?
Ja, gestern Zug gefahren.
Ah,
Harald fährt Zug. Und die ÖBB ist steinreich und hat genug Geld. Mhm. Man merkt es daran, dass die Weichen nicht repariert werden.
Okay. Aua. Und du hast ein Oestomotics-Thema, über das du heute auch sprechen wirst?
Gibt es nachher auch, ja.
Du musst das nur kurz anteasern für die Leute, die nur 2 Minuten Podcast hören.
Ja, also heute geht es darum, ein Haus in den Bergen gehört überwacht, speziell im Winter.
Mhm. Und du hast dafür eine Smart-Home-Lösung?
Natürlich.
Okay. Ja, und ich kann stolz berichten, ich war erfolgreich auf der Europython in Berlin. Mhm. Und habe dann auch mir das Computerspielemuseum in Berlin angeschaut. Werde darüber ein bisschen erzählen.
Sehr schön. Ja, vielleicht irgendwas Leichtfüßiges für den Anfang. Habt ihr das Video mitbekommen vor 2 Wochen? Vom Linus Torvalds, wo er so ein bisschen seinen Arbeitsplatz zeigt und wie er den jetzt angepasst hat.
Ich habe mitgekriegt, ja, da wurde berichtet drüber.
Ja, also total eigentlich eine Sommerstory und jetzt kein großer Informationsgehalt. Ja, eine Homestory und kein großer Informationsgehalt. Was aber ganz lustig war, er hat sich einen stehenden Arbeitsplatz eingerichtet und nicht nur stehend, er hat sich ein Laufband vor seinem Rechner. Ja. Und er hat das auch dann noch vorgeführt und so und er hat sich halt auf, damit er konzentriert arbeiten kann, auf eine sehr langsame Geschwindigkeit eingestellt. Mhm. Er nennt es den Zombie Walk, in eine eigene Programmierung. Ansonsten ist es ja, also man stellt sich ja vor, Linus hat ja vielleicht durchaus auch schon ein bisschen Vermögen, dass er da vielleicht ein großes Labor hat, so ein bisschen Apple-mäßig, alles in weiß.
Aber
ist eher so ein Nerd-Bastler.
Okay. Nach dem Motto, der Kernel lernt laufen.
Ja, hoffentlich. Ja. Er hat sich wieder ein bisschen gestolpert. Hat jetzt das war jetzt schon ein bisschen neuer. Hat dann wieder seiner Wut ein bisschen Luft verschafft und hat ein bisschen auf dem GCC herumgehackt, diesen Compiler-Software. Eigentlich die Compiler-Software. Und,
ist vom Stallmann, glaube ich, oder? Noch.
Ursprünglich, das kann gut möglich sein. Und da hat es jetzt einen schweren Fehler gegeben und er teilt er dann gleich ordentlich aus und meint, ja, so das Fixen und so, das wird schon sehr schwierig und er weiß gar nicht, ob das irgendwie so vernünftig machbar ist, aber wieder so die erste Story, so ein bisschen ein Sommerloch-Geschichte, weil wenn man dann den Thread ein bisschen weiterliest oder das E-Mail oder das Posting, das er verfasst hat, dann sieht man, dass es dann ein konstruktive Bahnen annimmt und er einfach dann erklärt hat, was für ein Fehler dahinter steckt.
Wir warten bibbernd auf die Story, Linus Torvald hat ein Butterbrot gegessen.
Ja, auch nicht schlecht, ja, richtig. Vielleicht zusammen mit Richard Stallman, ha?
Genau, ja.
Richard Stallman möchte ein Open-Source-Rezept dafür.
Ohne Worte, beide Tippen vor einer Tastatur. Sven jetzt.
Harald versus ÖBB.
Ja, also ich war wieder hoch erfreut, mit der ÖBB fahren zu dürfen.
Mhm. Du hast eine Wien-Kärnten-Tour gemacht?
Ja, Wien-Kärnten ins Geldal. Und was besonders positiv auffällt, unter Anführungszeichen, man fährt nach Kärnten. Dann will man ins Geldal hineinfahren. Mit dem Zug natürlich, dann bleibt der Zug stehen und man wartet und wartet und wartet und der Zug fährt nicht weiter. Dann fragt man, warum ist das so, sagt eine alte Dame, ja, die Weiche ist schon seit einem Monat kaputt. Wir müssen auf den Gegenzug warten und so vergehen 20 Minuten.
Das heißt, die ÖBB hat es zusammengebracht, eine zweispurige Strecke einspurig zu machen de facto.
Genau.
Genial.
Und ja, warum sie bis jetzt noch immer nicht repariert wurde, weiß ich nicht. Mhm. Später, nämlich dieses Wochenende, fuhr ich wieder mit der ÖBB und kam drauf, warum fährt der Anschlusszug ins Gelderl jetzt 20 Minuten später? Ne? Frage einen netten Schaffner, der sagt, weil eine Weiche kaputt ist.
Ne? Haben Sie eher den Fahrplan geändert als die Weiche?
Ja, genau. Wenn Sie nämlich den Fahrplan ändern, haben Sie offiziell keine Verspätung. Ne?
Ah,
so wird die Statistik geschönt.
Schildbürger.
Und da ich noch ein paar Mal nach Kärnten fahre in dem Sommer, werde ich berichten, ab wann die Weiche wieder funktioniert.
Nimm das, ÖBB.
Breaking News.
Was natürlich das Blöde ist, das heißt, die Fahrzeit erhöht sich von 6 Stunden 10 auf 6 Stunden 30.
Mhm.
Und wenn man früher fährt um 12 Uhr 30, dann erweitert sich die Fahrzeit von 6:30 auf 7 Stunden, was Spaß macht. Ne?
Ja,
wenn man genug Bier auch am Podcast hören kann.
Ja.
Die ÖBB. Ja, das waren meine ÖBB-Erlebnisse. Was ich nur jedem raten kann, der in den Süden fährt, nehmt den polnischen Zug.
Okay.
Um 14:30 Uhr, da gibt es nämlich einen, also wie in Meiling fährt er weg um 14:30
Uhr. Hat eine Bar, oder?
Einen genialen Speisewagen.
Und zwar?
Ja, erstmal gutes polnisches Bier.
Also,
und echt gekochtes Essen mit Gasherd.
Wow, das ist
nach Rückfrage,
kein Mikrowellen.
Warum das bei der ÖBB nicht möglich ist, Auskunft der ÖBB, Feuer an Bord ist nicht erlaubt.
Ah, Sicherheitsbedenken. Ne?
Im polnischen Zug aber so schon, weil es der polnische Zug ist. Ne? soweit ich
das
weiß.
Das schmeckst du raus, also das schmeckt besser.
Ja, das ist nicht dabei, das ist auch echtes Essen. Ja.
Mhm.
In dem Henry kriegst du erstens mal sehr wenig, meistens ist alles aus am Wochenende. Große Kritik. Und zweitens kommt mir das so vor, es ist aufgewärmt, also Mikrowellen.
Das ist so vorgekocht und dann schnell.
Ja. Und im polnischen Wagen?
Ich immer gerne im Speisewagen.
Ja.
Das hat so einen ganz
deswegen nehmt
den
polnischen
Stil.
Speisewagen, wird wirklich gekocht.
Guter Tipp.
Also wir werden
und günstig.
Wir werden auf die polnische Eisenbahn verlinken.
Und erschreckt mich bei der Rechnung, das sind Slotis und keine Euros.
Ah,
wenn da steht 47 irgendwas, dann sind das, ich weiß nicht, 7 Euro oder so, ja. Also man kommt mit 3 Bier und einem Essen mit 10 Euro durch.
Das
Hallo?
Ist aber ja. Wohlfeil, muss man sagen. Ja. Das ist ja, dass das Speisewagen normalerweise etwas teurer ist.
Das in Österreich.
Das ist,
und ich finde, im
Hammer.
Speisewagen Habern ist die schönste Art zu reisen, weil du tust essen und ausschauen und unterhalten und Bier trinken und wirst
genau.
transportiert. Ich meine, besser geht's nicht.
Man trifft auch nette Leute. Ja genau, einer meiner Sitznachbarn im Speisewagen erklärte mir, er fährt jetzt schon sehr oft und isst immer die gleichen 2 Mahlzeiten. Die polnische Krautsuppe
also, ja.
und so gefüllte Teigtascherl. Ich weiß nicht, wie die heißen auf Polnisch. Und das isst er immer.
Ja, das, wenn man seine Klassiker zusammen hat. Ja. Krautsuppe klingt aber echt nicht schlecht.
Es ist kompliziert, dass er extra nach Kärnten fahren muss, nur fürs Essen und ne? wieder zurück.
Ja, ich habe die Vermutung, er fährt nur wegen Essen hin und her. Und wegen Bier, ja. Was man der ÖBB zugute halten muss, es ist meiner Meinung nach einer, also überhaupt den österreichischen Bahnen, egal ob es die Westbahn ist oder die ÖBB ist, sind die pünktlichsten Züge, die ich so kenne.
Also im europäischen Vergleich meinst du?
Naja, in meinem persönlichen Vergleich gegenüber Deutschland oder was ich höre aus England. In Deutschland ist es akzeptabel, aber so pünktlich wie in Österreich ist, glaube ich, nur die Schweiz. Noch pünktlicher, nämlich bessere Uhren.
Ja.
Aber bei uns in letzter Zeit, seit ich es wieder öfters fahre, sind die Intercity-Verbindungen pünktlich oder 4 Minuten später.
Das ist gut zu hören.
Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, auf deutschen Bahnhofsuhren gibt es einen Sekundenzeiger und auf österreichischen nicht. Da geht es nicht so genau zu.
Naja, da gibt es auch einen Sekundenzeiger, der aber bei Punkt stehen bleibt. Der geht kontinuierlich durch. Musst du mal zuschauen. Das ist die lustigste Uhr der Welt, finde ich. Wenn man Zeit hat, kann man diese Uhr zuschauen. Und in den meisten Bahnhöfen gibt es einen Sekundenzeiger, der macht aber nicht tak, 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 sondern der rennt analog durch. Ist aber zu schnell dran. Und alle X-Umdrehungen bleibt er stecken bei Punkt und geht das wieder weiter, wenn es soweit ist.
Sieht man da von den Runden
an? Runden
haben noch ewig nie einen Sekundenzeiger gehabt.
Schau mal. Ich kenne ihn auch einen.
Okay.
Ich glaube, in den letzten 40 Jahren schon.
Nee, nicht mein Bier. Nicht das Mikro in mein Bier tauchen. Jo, ich kann über Berlin erzählen, das dauert länger. Ich muss in kurze Sachen brechen, dass du dazwischen was einschieben kannst. Ja, also ich war Europython 2014, Berlin im Kongresszentrum, das ist in der Mitte von Berlin, am Alexanderplatz.
Ja.
und habe auch den Sven Guckes getroffen, der herzlich alle grüßen lässt.
Oh yeah.
Und ich werde verlinken von den Shownotes. Ich habe 2 Interviews gemacht mit sehr jungen Teilnehmern, nämlich 13-jährige und 12-jährige Python-Teilnehmer. Aber sie sind ein bisschen lang geworden und ein bisschen fad. Ich stottere viel herum beim Fragen.
Jetzt ist es schon deine
Ja,
alles ist
nicht
klar.
Also nicht ganz so flüssig geworden.
Mhm. Ja, was Grüße zurück an den Sven übrigens an dieser Stelle.
Ja, wird bald in Wien sein. Ja. Was kann ich berichten? Es war 5 Tage, Montag bis Freitag, und dann war noch 2 Tage Anschluss so eine Extra-Konferenz oder Sprints, aber die habe ich nicht mitgemacht. Also das ist dann so mehr Barcamp-Style, so zum spontan organisieren. Aber viele fahren eh schon am Donnerstag oder Freitag weg.
Alles klar.
Und ja, yeah, es gibt immer am Vormittag eine Keynote, das ist so ein einstündiger Vortrag circa, von irgendeinem wichtigen Typen halt,
ja,
was Tolles.
Keynote ist ja immer
und,
so,
das ja, sind ein Leuten, das genau, Events, und das sozusagen. Hat das Besondere, dass da alle zusammen sind, also dass es keine Paralleltracks gibt. Also die Keynote, wenn du nicht gerade verschlafst im Hotel, kriegst du auf jeden Fall die Keynote mit, außer du bleibst schon beim Frühstück hängen, weil es gab sehr gutes Catering, also ich habe ordentlich zugenommen.
Ja.
Und zwar nicht ein Tisch mit wo halt Catering, sondern so, wenn du eine Stufe hinaufgegangen bist oder hinunter, war da sofort wieder ein Catering-Tisch, damit du dich nach der Anstrengung vom Stiegensteigen mit Sachteln und Cola und Essen und alles vollstopfen konntest.
Also die Versorgungslage essenstechnisch war schon mal fein.
Sehr, sehr, ja, sehr, sehr schlimm, ja. Und also nur ein kleines Detail, es hat warme Mahlzeit gegeben und natürlich ständig Kaffee und Getränke und alles. Und aber zwischen der warmen Mahlzeit, also davor und danach, so Frühstück, und zwischen Frühstück und warmen Mahlzeiten wurden so Schüsseln mit Schokoriegeln gereicht. Also dass dir auf keinen Fall fad ist, wenn du.
Der Zuckerspiegel darf
nicht sinken. Darf nicht sinken. Und ja, es wurde gesponsertes Eiscreme, also es gab so eine Art Garten, so einen Bereich. Ja. Und da hat man sich halt dann ins Freie setzen können, ohne das Konferenzgelände verlassen zu müssen, was ganz angenehm war.
Ja.
Und da war dann an mehreren Tagen so ein Eiswagerl aufgebaut, also wo halt so ein, gesponsert von einer Firma, Eis ausgegeben wurde. Also du hast dich angestellt und noch dein Schleckeis gekriegt,
falls dir auch
zwischen Schoko und Frühstück und warmer Mahlzeit und Kaffee und ja, Nachspeise schon, nicht irgendwie, dass du nicht irgendwie eine Unterzuckerung kriegst.
Wie groß kann man sich das vorstellen? Wie
viel wir waren 1200 Leute, glaube ich.
Wasser.
Und ganz bemerkenswert, wir hatten weibliche Teilnehmer drinnen.
Gut.
Ja.
Hat sich das
Bild zwar jetzt
etwas
nicht jenseits der 20%, aber die Europython-Konferenz hat mehrere Tickets gesponsert und auch so Fahrtkosten, sogar Zuschüsse gegeben. Und es waren wirklich deutlich Frauen da. Es hat ein Django Girls oder Django Woman Konferenz gegeben am ersten Tag.
Okay.
Die haben extra eingeladen und die Teilnehmerinnen sind dann geblieben für den Rest der Konferenz.
Also es war Erklärung, Django ist ein Web-Framework.
Web-Framework von Python, ja. Und das war, also ich habe jetzt mehrere Python-Konferenzen, Euro-Pythons schon erlebt, und das war wirklich sehr angenehm, dass du sozusagen nicht nur unter lauter männlichen Nerds warst, sondern es ein Anschein von Normalität da waren, weil einfach auch
mein Gewinn, ja.
Ja, und als Kinder habe ich 2 gesehen, die habe ich beide auch interviewt. Also es gab keine extra Kinderbetreuung oder so.
Mhm.
Aber es war für mich bemerkenswert, dass eben auch Leute ihre Kinder mitgenommen haben.
Ja.
Auch wenn das jetzt noch nicht Standard war. Aber anscheinend, also die beiden haben sich auch sehr wohl gefühlt.
Waren das echte Nerds, die Frauen, oder waren das bezahlte Frauen, damit sie so tun, als wären sie
Nerds? Nein, es gab bezahlte Frauen, die den Kaffee serviert haben, also auch Männer, aber das waren natürlich hauptsächlich Frauen. Und es gab eben Frauen, die auch Teilnehmerinnen waren. Und zum Teil waren sie jetzt insofern bezahlt, weil sie sozusagen ein günstigeres Ticket gekriegt haben oder einen Fahrtkostenzuschuss oder so, oder eine Vollförderung. Zum Teil waren es aber auch normale.
Wie schaut es mit Vortragenden aus?
Es gab, also sie haben sich bemüht, Vortragenden, wie sagt man das, weibliche Vortragende zu machen. Und zum Beispiel die erste Keynote hat mir extrem imponiert. Die war von einer, so das ist jetzt richtig, bitte in den Shownotes nachlesen, Konstanze Kurz, glaube ich, aber eine Dame vom
CCC,
ja. Und sehr gut, also hätte ich sofort gewählt als Europaratspräsidentin, aber es ist leider nicht angetreten, aber wirklich hat gut geredet, argumentiert, versteht was von Informatik, sitzt in dem NSA-Untersuchungsausschuss und wird auch von den Grünen und von den Linken, ist sie, glaube ich, in Ausschüsse hinein nominiert worden als technische.
Sie hat zusammen einmal mit Frank Krieger ein Buch geschrieben, auch vom CCC,
ja,
also Datenfresser, also es ist schon.
Genau, und sie hat auch so eine Kolumne in einer Zeitung, ist alles verlinkt, also wirklich sehr, sehr coole Frau. Und es war dann auch sympathisch, da war Publikumsfrage und die Frage war, ja, also was sie dazu denkt, dass der, unser aller Guido jetzt bei Dropbox arbeitet und bei Dropbox ist eine im Aufsichtsrat die Condoleezza Rice,
ja,
und
die
ist
ja
böse.
Die ja.
Und sie hat den Zusammenhang nicht kapiert und hat dann einfach nicht gecheckt, wovon er redet. Mhm. Ne? Und hat das dann aber auch zugegeben, was für mich sehr sympathisch ist, weil ein Politiker hätte einfach ein ohne Hirneinschalten irgendein Statement runtergerasselt, ohne zu checken, worum es überhaupt geht. Und sie hat dann einfach gesagt, ja, sie checkt das jetzt nicht und dann hat man sie erklärt und dann hat sie gelacht. Also einen extrem sympathischen Eindruck gemacht.
Bist du dieses Jahr mehr auf Vorträge gegangen oder hast du dich weiter sozial?
ich habe mich bemüht, nicht zu verpennen und so und wirklich Vorträge zu besuchen, aber wie immer, erstens einmal waren diese tödlichen Buffets, wo man dauernd was habern musste und dann hat man beim Habern noch irgendwelche tollen Leute getroffen, mit denen hat man dann reden müssen, wieder voll versocialized und auch versucht, Interviews zu machen und so, aber ich habe alle Vorträge, die ich gesehen habe, waren sehr gut. Also mir war auf keinem einzigen langweilig.
Wie viele Vorträge hast du gesehen?
Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe mich bemüht, jeden Tag zwei Vorträge zumindest anzuschauen. Und das waren vier Tage, also ich müsste auf acht oder ein bisschen mehr Vorträge kommen. Einmal habe ich mich in einen Workshop gesetzt bei Django. Da ging es um Python Decorators. Also
was ist das für eine Technologie?
Mit denen kenne ich mich selber nicht ganz gut aus. Du malst dann Klammeraffen bei Python hin und kannst dann eine Funktion dekorieren. Dadurch wird eine andere Funktion
aufgerufen, die, wo mehr dahinter steckt.
Ja, ja, also also es ist eigentlich nur Syntax. Sugar, aber und jetzt kenne ich mir ein bisschen, also bei Decorators noch nicht wirklich super aus, aber das Konzept von Iterators und Generators habe ich kapiert. Also du baust etwas, was dann etwas generiert und du musst nicht eine Vorschleife machen.
Ah, okay.
Und du kannst dieses Ding, was du dann gebaut hast, in einer Vorschleife abfragen. So. Es war ein bisschen Hype-Hypen und das war der einzige Vortrag, wo ich dann nach einiger Zeit rausgegangen bin, aber nicht, weil er Fahrt war, sondern eher, weil ich keinen Sitzplatz gehabt habe und am Boden gesessen bin, weil es schon so voll war und ich war natürlich zu dämlich, mich vorher anzumelden und dann habe ich mir gedacht, okay, das schaue ich mal später dann zu Hause an in Ruhe.
Und per Stream
bin dann lieber auf die
Sind alle Vorträge online?
Ich habe schon einen Tag danach zum Teil auf YouTube welche gesehen, also das Team dürfte da sehr, sehr schnell gearbeitet haben.
Sehr gut. Und Berlin sonst?
Berlin sonst?
Wie ist die Mate-Lage?
Die Mate-Lage, also du hast dauernd Mate trinken können auf der Konferenz. Es gab das Mate-Buffet und Cola und so. Berlin war sehr schön, habe gute Pension gehabt in Zentrumsnähe und sehr nett, sehr, wie soll ich sagen, für Wiener Verhältnisse sehr billig zum Fortgehen und ja, viele interessante Konferenzen dort. Also Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert, 2015.
Finde ich auch spannend, ja. Ja, ich kann zwischengreifen.
Genau, wenn du bitte.
Ja. Ich habe ja diesen kleinen Mini-PC und den habe ich mir eigentlich extra gekauft.
Sagst du nochmal den Namen? Das ist ein NUC, oder?
Ja, Intel NUC ist Intel NUC, das Gerät. Ja. Das gibt es in mehreren Iterationen. Und eigentlich habe ich mir ja das Gerät gekauft, weil es zwar schon ein bisschen, man kann es schon stark ausbauen, aber die Grafikkarte ist nicht für Spielen geeignet. Da habe ich mir gedacht, dass ich mich selbst zum kreativen Prozess überrede.
Ich baue jetzt einen Nicht-Spiele-PC.
Am ersten Abend war gleich mal Steam, der Linux-Client auf meinem Rechner installiert.
Und du hast ja entdeckt, dass du ja Linux-Spiele besitzt.
Richtig, genau. Also durch die ganzen Humble-Bundles, die ich mir inzwischen gekauft habe, bin ich drauf gekommen, dass es gar nicht so wenig Spiele sind, dass das Angebot eigentlich recht gut ist. Und erstaunlicherweise habe ich 5, 6, 7 Linux-Spiele schon dabei gehabt. Und zwei davon habe ich mal sehr intensiv gespielt, von denen ich schon viel Gutes gehört habe. Das war The Book of the Unwritten Tales und The Critter Chronicles. Das ist beides von einer Softwarefirma, die, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie, ich glaube, dass sie aus Deutschland kommen oder zum Teil zumindest King Arts Games oder Soft heißen die. Und das ist ein klassisches, also beide Spiele sind klassische Point-and-Click-Adventures.
Ist ja dein Genre.
Ja, mein Genre. Und das ist ja auch ideal. Das ist ja eigentlich insofern ideal, das heißt, die 3D-Shooter, die mich nicht interessieren, laufen auf dieser Grafikkarte eh nicht. Allerdings die Point-and-Click-Adventure, die ich sehr gerne spiele, die laufen. Ja, die laufen sehr, sehr gut. Und The Book of the Unwritten Tales ist der erste Teil von dieser Adventure-Serie, kann man mittlerweile sagen, weil es soll jetzt schon ein zweiter Teil dazukommen. Und das eine, das Critter Chronicles, ist so ein Episode-One-Zwischenteil, der nicht so groß ist. Und es spielt in einer Welt, die Fantasy-Märchenwelt, kann man sagen. Es ist eher Fantasy und es ist halt voll Scherzen über WoW und digitales Rollenspiel. Und,
also von Nerds für Nerds.
Richtig, du spielst da auch ganz klassisch, du spielst
einen Zwerg, du spielst eine Elfe und du spielst, der dritte ist, glaube ich, ein Mensch, und der Mensch hat dann noch ein ziemlich außerirdisches Wesen, das nur Fantasiesprache sprechen kann, den Kritter eben mit dabei. Und es ist ganz gut erzählt, du hast verschiedene Startpunkte und am Anfang kennen sich die Charaktere nicht und dann überkreuzen sich die Schicksale und du spielst eigentlich jeden der Charaktere, zumindest für kurze Passagen, aber eigentlich teilt sich's relativ gut auf. Und sonst, was kann ich sagen? Es hat sich ausgezahlt. Grafisch ist das wunderschön. Und die Synchronisation, ich habe es auf Englisch gespielt, ist auch sehr, sehr gelungen. Also die englischen Synchronstimmen haben sie darauf geachtet, dass das auch wirklich, das müssen professionelle Schauspieler sein. Und ansonsten, also mir ist der Humor, ich kann schon auch diesen alten Monkey Island Teil und so, ich finde es schon herzig und putzig, so ganz hundertprozentig ist es nicht meins. Also
ja, das hat dich so, nicht gehindert am Spiel.
Nein, meine Freunde haben mir teilweise über die Schulter geschaut, auch so ein bisschen Stirn gerunzelt bei manchen Passagen, die zu putzig oder zu herzig sind, aber ich fand es trotzdem irgendwie eine gut investierte Zeit und ich habe mich gefreut, dass mal so ein, weil bei diesen modernen Adventures hast du dann halt irgendwie schon sehr viel Luxus auch mit dabei, also das Rätseldesign haben sie sehr gut gemacht, also die Kombinationsrätsel sind fantastisch teilweise drinnen und du musst auch, wenn du Orte besuchst, hast du dann Kurzreisemöglichkeiten und so und pipapo, man merkt einfach, es ist sehr viel Feinschliff reingegeben und ja, insofern hat mir das gut gefallen und Book of the Unwritten Tales endet eben und das, diese andere Episode, da gibt es eben diesen Menschen mit diesem außerirdischen Freund, das spielt vor diesem Abenteuer und da ist man in so einer Eiswelt und muss dort Rätsel lösen. Und ich kann das eigentlich nur empfehlen, das war eigentlich gut umgesetzt. Das Einzige, was mir jetzt in Sachen Stabilität aufgefallen ist, du konntest die Settings nicht aufrufen, da ist das Spiel abgestürzt.
Okay.
Hat mich aber nicht gestört.
Du meinst, das ist eher ein
Linux-Feature, also? Ich habe keine Ahnung. Also das kann ich auch nicht zurückverfolgen, oder beziehungsweise ich wollte die Zeit nicht investieren, das zurückzuverfolgen,
aber weil ich die Settings spielen können.
Auch nicht gebraucht, ohne Probleme, und ich habe die Settings auch nicht gebraucht. Ja. Also vielleicht ein Feature hätte ich gern eingeschalten gehabt, es gibt ja jetzt bei modernen Adventures die Möglichkeit, dass du dir die Hotspots anzeigen lässt, also die Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, indem du auf Space drückst. Das finde ich ganz angenehm, weil diese Pixelsucherei, ich bin ein gebranntes Kind bei den LucasArts Adventures, war das ja teilweise der Hölle. Ja, und das konnte ich halt nicht einschalten, habe ich aber so die Rätsel durchgeschafft. Und ja, ich habe nur ein Spiel, habe ich ja noch gespielt, aber das werde ich dann vielleicht ein bisschen später einstreuen.
Lass mal den Harald über sein Winterhaus.
Ja, was steckt dahinter? Also was steckt dahinter? Es gibt ein Haus in Kärnten. Und da wird es im Winter sehr kalt. Und und das gehört im Winter natürlich überwacht, ob es nicht einfriert.
Also wirklich so kalt, dass die Heizung nicht mehr frostet.
Ja, was ist, wenn die Heizung ausfällt?
Ah, okay, ja.
Das muss laufen. Und wenn die Heizung ausfällt, friert nach ein paar Tagen das Haus ein. Was einmal für die Heizung nicht schlimm wäre, weil im Heizungskreislauf ist Frostschutz drin. Aber die normale Wasserleitung würde einfrieren.
Und dann blöd.
Ja, in die Nassräumen und dann ist es hin und dann, wenn sie da dauert, hat man eine Überflutung. Und da dort halt schon der Strom ausfällt im Winter wegen Schneefall.
Das passiert auch.
Öfters, ja. Und dann niemand da ist, der sich drum kümmert, dann kann es Probleme geben.
Und die naheliegendste Methode, dass du der Nachbarin sie bestichst, dass sie einmal in der Woche reinschaut oder so, das hast du nicht, also du hast keinen so Wartungsvertrag sozusagen.
Naja, man muss ja mein Schwiegervater, aber wer weiß, wie lange du noch kannst. Ne?
Okay.
Es ist absehbar, man lebt nicht ewig, dass in den nächsten Jahren dieser Service zu Ende geht.
Okay. Ja?
Also muss man zeitgerecht planen. Und was gibt's Besseres wie Osteomotix, ne?
Sowieso.
Das heißt, ich werde eine Sarah-Box installieren mit dem Olimix Lineboard. Und werde dort einen Hofer Yes-Stick anschließen.
Okay, was ist der Hofer Yes-Stick?
Damit ich ins Internet komme. Damit ich die Daten dann von der Ferne auch abfragen kann. Und monitoren kann.
Aber wie machst du die Stromversorgung, wenn der Strom ausfällt?
Ja, das Olimix Lineboard oder eben die Sarah-Box kann man mit LiPo-Akkus betreiben. Die hat einen LiPo-Loader an Bord und wenn der Strom ausfällt, versorgt er sich über einen LiPo-Akku.
Und wie lange geht das dann?
Lange, weil das Ding braucht nicht viel Strom, so wie ein Raspberry.
Also du kannst dann noch tagelang sozusagen...
Ja, zumindest so lange, wie dort der Strom nicht da ist. Ja. Da gibt es verschiedene
Akkus. Also kommt dann eh wieder der Strom.
Der Strom kommt wieder, wenn das Kabel repariert wird. Und die größten Stromausfälle, die längsten, nicht dort, wo wir sind, aber in dem Tal, waren eine Woche. Mhm. Bei uns waren sie meistens nur eine Stunde oder 4-5 Stunden. Mhm. Das geht locker. Und da ja die meisten OS-Domotik-Sensoren ja mit Batterien betrieben werden oder sich die Energie sonst woher holen, können sie auch ohne Stromnetz agieren. Und das ganze IP-Netz mit den Sensoren erfolgt dann über, braucht kein Stromnetz. Ja. Ja, und dann kommen noch in alle Nassräume Temperatursensoren, die messen die Temperatur und dann wird mit Nagios-Systemen auch mitgelockt, die eben dann je nach Warning-Level die verschiedenste Meldungen abgeben können übers Internet. Dazu hat der Göstas Mikkeler geschrieben, die Coop-Check-Plugins für Nagios. Mhm. Und als Nagios-System verwende ich dann OMD, Open Monitoring Distribution.
Okay. Was ist das für eine Lösung, Open Monitoring Solution? Das ist so wie ein Nagios-Aufsatz? Nein.
Das ist ein Debian-Paket,
okay.
Das installierst du. Und dann hast du ein Nagios-System mit ziemlich vielen Komponenten, die du nicht mühsam nachinstallieren musst, sondern ist ein fertiges, großes Paket, ein Metapaket, wenn man so will. Ja.
Mhm. Also das tut dann einfach schneller, als wenn man nur mit Nagios pur arbeitet.
Ja, Nagios pur muss man sich auskennen, ich kenne mich nicht aus. Mhm. Bin auf OMD gestoßen. OMD ist eine Distribution, also sagen wir so ein Paket für Anfänger. Das installierst du und dann hast du 4 Clients installiert und du kannst gleich mitlocken, auch mit Grafiken, Tage, also Tag, Monat, Jahre zurückblenden in den Messwerten. Und mit dieser Lösung habe ich es geschafft, also ganz am Anfang innerhalb von 2 Tagen es in Betrieb zu nehmen. Wir haben auch eine Doku auf OS Domotics drüber. Und mit der Doku schaffen wir es jetzt in 2 Stunden.
Okay.
Sein System zu monitoren.
Na, das ist ja.
Und dank der Göster Plugins für Nagios, die können über Coop monitoren.
Mhm.
Weil ja die Sensoren-Coop-Protokoll sprechen. Und das ist auch genial, finde ich. Ja. Und als Visualisierung, wenn man sich in dem Haus aufhält, werde ich wahrscheinlich wieder LinWebKNX verwenden.
Ah ja, genau. Da
kommt das ja. Aber nicht mehr mit Lua-Skripts, die eigenen Shell-Skripte von mir aufrufen, sondern schon noch mit Lua-Skript, die aber die Göster, also Monitoring-Skripte aufrufen, die in Perl geschrieben sind.
Mhm.
Ja, und dann werde ich berichten, wie es funktioniert.
Ja, ja, Projektende. Wie lang glaubst du, wirst du jetzt das?
Naja, Ende Sommer.
Ende Sommer, genau.
Ja, im Herbst geht es in Betrieb. Damit wir im Winter gerüstet sind.
Ja, ja, genau.
Und die Sensoren steuerst du über den, versorgst mit Strom über denselben Akku wie die Sarah-Box dann?
Die Sensoren werden über Funk, sind verteilt im ganzen Haus, in den Nassräumen, ja. Kommunizieren über Funk.
Aber wie versorgen die sich mit Energie?
Am Anfang wäre es mit Batterie versorgen.
Mhm.
Das geht lang genug,
mhm,
und möchte aber dann auf Harvesting umsteigen. Mhm. Das heißt, an die Fensterscheibe eine Solarzelle kleben,
okay,
und den Temperaturfühler daneben an die Wand, mhm, ja, dass es wirklich wartungsfrei wird.
Tolle Sache, ja. Ja, ich bin gespannt.
Dazu gibt es eben neue Chips von Texas Instruments, die möchte ich ausprobieren zu diesem, okay, Zweck. Und die machen das gesamte Power Management dann.
Die kann man einfach so bestellen, wie bist du auf diese Chips gekommen? Also wo hast du die bestellt? Oder?
Ja, einmal habe ich so einen Vertreter besucht von denen und habe mir den ersten Chip vorgestellt, den es damals gab.
Mhm.
Und jetzt habe ich wieder mal geschaut, was gibt es Neues. Es gibt 3 neue Chips. Und da gibt es einen ganz, ganz interessanten Chip jetzt, finde ich, der vereint viele Power-Management-Funktionen in einem. Ja? Der kümmert sich um deinen Akku.
Okay.
Dann kannst du einstellen, welchen Akku hast du. Es gibt ja ganz viele verschiedene Akkumöglichkeiten.
Schön.
Dann, je nach Akku, hast du einen Spannungsbereich, der den Akku liefert. Das muss aber nicht der von deinem Mikrocontroller sein oder von deinen Sensoren. Um dieses Problem zu lösen, haben die neueren auch einen Boost-Converter, also einen Back-Boost-Converter drin,
mhm,
wo man wieder von der Akkuspannung auf die gewünschte CPU-Spannung kommt. Das machen zwar alle Systeme so, auch die großen.
Okay.
Das Besondere an dem Chip ist aber, der verbraucht nur 4 Nanoampere.
Und das ist
extrem wenig. Und die Spannungskonverter sind sehr effizient und arbeiten zwischen 95% und 98% auch bei kleinsten Leistungen.
Mhm.
Und das ist natürlich interessant, ja.
Das ist natürlich für so ein Szenario hammer cool.
Und wenn man schon Energie sammelt, sollte man sie nicht verschwenden. Ne?
Ja, richtig.
Und den jetzigen Chip, mit dem ich Versuche mache, der braucht auch 600 Nanoampere. Ich meine, das ist ein Riesenunterschied zwischen 4 und 600 und hat aber noch keinen Konverter drin, damit ich von der Akkuspannung auf die richtige CPU-Spannung komme. Was bei Merkur-Board zwar egal wäre, weil das kann eh von 1,8 Volt bis 3,6 Volt, aber nicht für die Messsensoren. Es gibt Messsensoren, die können nur mit 3,3 Volt plus minus 10% arbeiten. Deswegen braucht man dann den neueren Chip.
Mhm. Das ist spannend, also auch noch neue Hardware, ungetestete Hardware im Spiel.
Und da wird einmal die Linux Lime Box A10 eingesetzt. Aber der Florian, der gerade gekommen ist.
Ja, genau, hallo, servus.
Hallo,
hallo.
Florian.
Florian, willkommen im Podcast.
Kann ich ja dann vielleicht wieder Updates liefern über die Sarah-Box mit dem A20-Chip, was ein ähnliches, eigentlich das gleiche Board ist, nur mit einem stärkeren ARM-Chip drauf, der eben Dual-Core ist.
Okay.
Und der Florian arbeitet da gerade dran, Linux zum Laufen zu bekommen. Vielleicht erzähl er mal was drüber.
Ja, Linux läuft. Das Problem war, dass ich die erste Woche überhaupt keine... Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon mal erzählt.
Das ist angerissen, glaube ich.
Ja, es gab noch keine fertigen Images zu der
Zeit.
Genau,
das war das Problem.
Gibt es inzwischen sogar schon, seitdem bin ich mit dazugekommen.
Aber fix, in 2 Wochen dann schon nachgeliefert. Es tut sich was sozusagen.
Ja, also im Endeffekt, man hätte es mitbestellen können auf SD-Karte, also es gab das Image schon, aber es war noch nicht hochgeladen. Und ich werde jetzt ausprobieren, dass ich dieses fertige DB-Image von denen vielleicht einmal flashe. Und dann entsäubere, weil das Problem ist, dort ist sehr viel unnötiges Zeug drauf, wie GUI und so ein Zeug, was...
Dann wird's natürlich...
Braucht man nicht unbedingt dafür.
Ist ja beim Raspbian per Default auch so, dass du schon die GUI und alles dabei hast. Nicht zu viel. Und besonders, du kriegst es ja dann nicht mehr wirklich so ganz schön sauber, muss man sagen. Ich beginne meistens so den X-Server runter zu klitzeln und nimmt dann eh schon sehr viel runter.
Und alles, was dann nicht mehr gebraucht wird, kann man eh
draus haben. Es gibt ja noch die Esoterik. Ich nehme auch gerne dieses, gibt es ja, DebOrphan für verwaiste Pakete. Das kann man sich AppGenten installen und das zeigt dann noch die Libraries, die irgendwie auf die keiner verweist und die man dann mit Backticks, mit Pipe arbeitet.
Ja, also kann ich glaube, Aptitude kann ja auch sowas ähnliches.
Das ist Auto-Remove, ja.
Genau, alles, was mit installiert wurde. Das Problem ist, wenn alles schon vorinstalliert war, wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Ja, genau. Das ist also nicht auf akkurate Weise.
Aber im Grunde momentan, wir haben das letzte Mal geschafft, dass man schon die IPv6-Prefixes bekommt. Das Merkur-Board funktioniert sowieso schon drauf. Man muss jetzt nur noch schauen, dass man irgendwie die Route announced, dass jeder im Netz weiß, über den Rechner muss man jetzt in das Netz von den Smart Home Nodes.
Okay, es muss sich selber sichtbar machen sozusagen und sich anbieten als Route.
Das macht im Grunde schon, er schickt raus die Routen, aber das Problem ist, wir haben es ausprobiert, aber bei uns wurden die dann nicht eingetragen automatisch.
Und da ist die Frage noch,
why? Ja, es gibt der Linux-Kernel standardmäßig trägt das nicht ein, da gibt es was, das muss man wieder extra Flex setzen, dass er es tut, und dann tut es trotzdem nicht.
Und dann beginnt es ärgerlich zu werden.
Ja, also tut es bei der grünen Box, macht das bei mir auch, wenn der Bird das hergibt, aber mit dem RAF DVD.
Es geht nur darum, in RAF-DVD, wenn du keinen Router in Betrieb hast, und wenn der Router läuft und du startest deinen Client Linux oder irgendein Betriebssystem, dann ging es bei mir auch mit RAD-DVD.
Okay, das hat er bei mir irgendwie
nicht.
Nur
sobald du 2 Router hast, geht's nicht.
Okay. Ich habe den extra.
Weil es einen Default-Router gibt. Dann musst du aber neu booten, deine
komplett
Client.
Neu booten oder das Netzwerk neu?
Na, soweit ich weiß, musst du neu booten. Weil die Routen oder eben händisch alle Routen löschen. Okay. Weil die Default-Routen werden nicht neu abgefragt. Ja.
Weil im Grunde, wenn ich meine Verbindung im Network-Manager cancel, löscht er mir mal die Routen aus.
Ich bin kein Nerd, ja. Also für mich ging es nur nach einem Neustart und ich verwende einfach Debian, weil es cool ist zum Programmieren. Ja. Und ich bin kein Parametrier-Freak im Debian. Aber auch im Mac oder im Windows, in meinen Erfahrungen, wenn du neu startest, holt er sich alle Netzwerkparameter neu und dann geht's sicher.
Ja. Da turn ihn off and on again.
Allerdings, wenn du Bird verwendest, dann werden die Routen auch mit anderen Routern ausgetauscht. Ja.
Okay. Bird ist was ist das für
ein Software? Ein Debian-Paket.
Auch ein Debian-Paket.
Was nichts anderes ist wie eine IPv6-Router-Software. Also der Bird 6 ist das Paket für IPv6 und der normale Bird für 4. Und die sprechen RIPNG, ja. also RIP Next Generation. Okay. Das ist ein Routenaustauschprotokoll. Es gibt mehrere Routenaustauschprotokolle. Das ist ein einfaches Routenaustauschprotokoll. Und der Vorteil, es ist einfach und es können alle Router, ja. Also es können auch alle Cisco-Router natürlich, und wenn du jetzt ein größeres Netz hast, hängst du es rein,
das ist natürlich,
und du bist online.
Ja. Kommt man sozusagen in sämtlichen Netzwerkkonfigurationen ganz gut durch, wenn das Router unterstützt.
So viel zu dem Status. Wird es ja dazu bei euren Treffen was bringen? Gibt es einen eigenen Vortrag? Hat es irgendwas geplant hier vielleicht, wenn das mal...
Ja, wenn es einmal funktioniert, werde ich es einmal vortragen.
Mhm.
Aber wenn wir schon bei den Vorträgen sind, es gibt jetzt wieder mal bald die IoT Vienna Vorträge, Talks.
Ja, unbedingt.
Und zwar am 13. August sind die IoT Talks Vienna.
Okay.
Also IoT Vienna, die
Internet of Things
Talks. Wieder um 19.30 Uhr im Stockwerk.
Nähe Gumpendorfer Straße noch.
Ja. Es ist eh wieder verlinkt auf Meetup, IoT Vienna, und wird demnächst auch im Blog stehen, OS Domotics, dank Horst, der sich immer brav einträgt. Es gibt wieder interessante Gastredner. Oh, schaut sich einfach das Programm an bei IoT Vienna.
Sehr cool. Ja. Mache ich noch weiter mit der Europython 2014? Ja, ich werde jetzt nur ein paar kleine Talks herausgreifen, die mich sozusagen am meisten bewegt haben. Aber ich habe prinzipiell fast keine faden oder langweiligen Talks erlebt. Also es war immer etwas dabei. Mhm. Und wie gesagt, nach der Keynote waren immer gleich 4 Talks gleichzeitig. Dann Pause, nochmal 4 Talks, dann Mittagspause und dann nochmal 4 Talks und dann wieder gemeinsame Lightning Talks.
Ah, das sind diese Kurzformate.
Die sind diese kurzen, wo jeder wirklich nur 5 Minuten reden darf, und sie haben eine sehr lustige Melodie von Monty Pythons Flying Circus eingespielt, wenn einer dann wirklich die 5 Minuten überschritten hat.
Das war das Zeichen.
Ja, ja, das wurde dann beinhart, also ganz, ganz organisiert. Und da, die Lightning Talks haben mir diesmal nicht so gefallen wie sonst. Also da war ich sonst faszinierter davon, aber ich habe wieder ein paar Informationen aus diesen Lightning Talks rausgekriegt, die ich sonst nicht rausgekriegt hätte, und da war ich dann sehr dankbar, dass ich die gefunden habe. Also Lightning Talks sind immer sehr empfehlenswert, und ich hoffe, sie sind auch auf YouTube. Also es wurde eigentlich immer alles aufgezeichnet. Zu den Talks, die mich fasziniert haben jetzt. Eins war, wie man eine Pythonic Company macht. Und zwar ging es darum, um eine Firma. Ich habe nicht ganz kapiert, wo die ist, aber ich werde es verlinken. Und die hat sich mit Big Data beschäftigt. Und auf jeden Fall hatten sie halt eigene Mitarbeiter, die nicht Programmierer waren und riesige Excel-Listen gewälzt haben, so Finanzanalysten und so Leute.
Okay.
Und dann hat es geheißen, ja, ihr macht jetzt Big Data und ihr Programmierer, ihr könnt doch dass uns da noch die Daten geben und so. Und die Programmierer haben dann gesagt, ja, wir geben euch schon die Daten, aber wir machen das in Python. Wir geben euch keine Excel-Listen, weil wir halten es nicht für der Weisheit letzten Schluss, mehrere Excel-Sheets zusammenzubicken, weil Excel eine Begrenzung hat auf so und so viel 1000 Zeilen, und wir Big Data haben mit mehreren Millionen.
Mittlerweile ist besser, aber ja, es ist auf jeden Fall Excel nicht das Richtige um Big Data.
Eben, ja. Und dann haben sie also ein sehr ambitioniertes, meiner Meinung nach, Programm gestartet, und zwar haben sie Schulungen gemacht für ihre Mitarbeiter und Kunden, also zum Teil auch waren die verteilt in Malaysia und Europa und so, und haben denen so eine Art Internet-Pad gegeben, wo man Python-Befehl reinschreibt, und der zapft dann die Datenbank an, holt sich die entsprechenden Data, also die Daten, und hat dann, glaube ich, auch gleich eine Matplotlib-Plot-Schnittstelle gehabt, um dadurch Grafiken zu zeichnen. Und das haben sie ja irgendwie alles geschafft, ihren Mitarbeitern und Kunden sozusagen zu zeigen, und haben dadurch, das hat mich extrem fasziniert, haben dadurch praktisch diese ganze Unkultur von Microsoft Excel absolut unnötig gemacht. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich gefragt, ja, ist da jetzt auch wirklich der Excel, also die Zeit, die Mitarbeiter mit Excel verbringen, zurückgegangen? Und dann haben sie gesagt, ja, zu dem Leidwesen der Mitarbeiter schon, weil bis jetzt haben die immer eine Zigarettenpause machen können, wenn Excel irgendeinen riesigen Gigabyte-File versucht hat zu laden, dann ist in 10 Minuten nichts passiert. Und jetzt können sie einfach so ihre SQL-Anweisung, also in Python-Syntax reinschreiben in das Pad, und er holt die Daten. Und
okay, das also, Pad, das ist eine...
Pad ist einfach so im Internet eine Art Webplattform, in die du aber reincodest, wo dahinter wieder ein Python-Code ausgeführt eingeführt wird. Also sie haben praktisch den Leuten beigebracht, die entsprechenden Sachen, die sie brauchen, als Python-Befehl zu machen. Eine
vereinfachte Schnittstelle, wo sie Python genau, reingeben können und sie bekommen Daten zurück.
Genau, und was halt ein bisschen einfacher ist, als was jetzt brutales SQL reincodest. Also
ja, was auch, ja.
Du hast dann halt Python-Objekte, die du dann wieder manipulieren kannst, relativ einfach. Also das hat mir sehr imponiert. Anderer Talk war von einer sehr jungen Dame, also das ist auch verlinkt in das eine Interview, die war unter 13 und noch jünger, aus Kroatien, und die hat beschlossen, sie macht eine Pixie-Dust-Konferenz, um Mädchen Technik näher zu bringen.
Okay.
Ja, und hat mir extrem imponiert, und die hat aber eine Mutter gehabt, die in einer Universität gearbeitet hat. Also ich glaube, die hat ja dann gesagt, ja, du musst dich halt bewerben und so. Also,
Umfeld, meinst du?
Ja, ja, und sie hat mir dann auch erzählt, sie hat schon mal auf einer Oper gesungen, weil sie hat dann auch vor allen Leuten auf den Lightning Talks einen Talk gemacht, und haben natürlich alle wahnsinnig geklatscht, weil sie halt ganz jung war und super Englisch geredet hat, und Freund hat dann zu mir gesagt, sie spricht besser Englisch als ich, aber sie ist bilingual aufgewachsen. Also
sehr gut, hat einen Vorteil sozusagen.
Dann sehr viel waren PyMove 3D, das kommt aus dem PyColon, also vom Köln-Umfeld, das ist ein Python-Tutorial, was Blender verwendet.
Ah, damit hast du dich ja schon öfters auseinandergesetzt.
Genau, und da habe ich auch mich
Animationssoftware.
Genau, und da kannst du, die hat Python eingebaut, die ganze Blender-Engine, und damit wurde jetzt ein sehr schönes Tutorial auf Deutsch gemacht, wo du sozusagen Python lernst, indem du Blender verwendest und da 3D-Objekte manipulierst, und da kam halt jetzt dann sehr stark die Nachfrage, ob das auf Englisch übersetzt werden kann, und da bildet sich gerade ein Team und so, und da okay, bin ich involviert.
Weg zum Zugang, aber genau. Ist für dich, für deine Zwecke.
Super, also es war wie, als wäre das extra für mich gemacht worden. Und die habe ich schon kannt von Chemnitz, und jetzt halt noch den Kontakt intensiviert. Das war sehr schön. Was ich erst dort gelernt habe, es gibt ein Minecraft, ein Pi-Minecraft-Modul, wo du, bei Minecraft gibt es eine kostenlose, aber nicht open-sourcige Pocket-Version. Die hat ein paar Features nicht, aber du kannst sozusagen Minecraft starten, dieses beliebte Klötzchenspiel, und dann kannst du diese Klötzchen in Python programmieren damit. Und dazu gibt es wieder ein Tutorial, das hat ein Typ aus der Schweiz gesagt. Und das war für mich natürlich auch, super, Minecraft, alle meine Kunden spielen Minecraft. Jetzt kann ich gleich sozusagen Minecraft die verwenden, um Python. Ja, super. Und sonst ein... Ja, ein Talk, der mich extrem bewegt hat, da habe ich mich dann auch gleich freiwillig gemeldet zum Helfen. Das war ein brasilianischer Professor, und der hat gemacht Python para Zombies, also weil in Brasilien ist Walking Dead sehr populär, diese Fernsehserie, nicht nur in Brasilien. Und er hat jetzt ein Mock gemacht, ein massiv online Open Courseware, also so eine Open Education Plattform Kurs für brasilianische Studenten. Und richtet sich speziell eben an Jugendliche, deshalb dieser Titel Python para Zombies, und hat sehr gute Python-Beispiele. Das ist praktisch so Python-Hacks, mit denen er Python beibringt und Programmieren beibringt.
Zombies rein,
die Zombies spielen, soweit ich das kapiert habe, insofern rein, als er das halt einfach durchgehend so in den Social Networks paraffiert hat, als Python für Zombies. Und dann hat er von einem brasilianischen Künstler ganz, ganz super Zombie-Komik Bilder bekommen, um seine Sachen zu bewerben, unter anderem so ein, der Kurs funktioniert gerade nicht, weil das Internet gestört ist, wo lauter traurige Zombies drauf sind. Und
also das ganze geht jetzt Material wieder, ist umfasst mit Zombie-Artwork.
Mit Zombie-Artwork. Ich kann jetzt nicht sagen, wie sehr die Beispiele zombifiziert sind, aber das war extrem, extrem eindrucksvoll, und auch so dürfte ein sehr guter Educator sein. Und da habe ich mich mit einem vom MetaLab gemeldet, dass wir das freiwillig ins Deutsche übersetzen und wird dann wahrscheinlich auch ins Englische übersetzt. Also dass man das
Ich kann mich erinnern, es gab ja mal diese andere Schreibmaschinen-Lernkurs, Typing of the Death hat das geheißen. Das war ein Spiel.
Aha.
Da musste man richtige Tastenkombinationen zum Schreibmaschinen-Lernen irgendwie eintippen, und hat man das nicht bewerkstelligt, dann haben einem die Zombies bekommen.
Aber sehr gut.
So Zombies und Edutainment, ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, das zusammenzutragen. Also Gamification gerade in der... Habe ich jetzt auch bei Steam übrigens entdeckt, so ein paar Sprachenlernspiele und so, die so ein bisschen mehr Idee dahinter haben, wie man das machen kann.
Oft, also nicht pädagogisch wertvoll, kauft das deinem Kind.
Ja, ich weiß, aber so Kickstarter-mäßig, es gibt da schon einiges mittlerweile, das merkt man schon.
Bei Python Parazombies muss man dazu sagen, dass alles Creative Commons lizenziert ist, und zwar share-like, also wirklich auch die Zeichnungen. Ganz, das heißt, ganz tolle Sache.
Wir haben jetzt supere Zombie-Grafiken.
Wir haben supere Zombie-Grafiken, und wir haben eh schon geredet, vielleicht für den Biertocher-Podcast werden wir die gleich fladern.
Zombie-Version,
ja. Und sonst letzter Talk, den ich noch berichten kann von der Europython, das hieß Python in Two Genders, und ich habe mir gedacht, okay, da geht es jetzt darum, wie man mehr Frauen zu Python bringt. Mhm. Und das war dann aber nicht so, sondern das war eine Frau mit tiefer Stimme, die früher mal ein Mann war, also ein Transgender ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Und der hat halt erzählt aus seinem Leben, also es war sehr persönlich, und hat gesagt, ja, er hat halt, seit er aufgewachsen ist, er ist halt als Mann aufgewachsen, aber hat gefühlt, er ist irgendwie in Wirklichkeit eine Frau und hat das halt bekämpft, solange es geht, und wollte das nicht wahrhaben. Und gleichzeitig war er Lehrer und hat sich in der Open Source und Python Community engagiert und so. Und irgendwann hat er dann, also nicht das Coming Out, sondern das hat er genannt eine Transgression, also wo er sozusagen sich auch äußerlich zur Frau machen lässt. Und hat dann halt geredet zufälligerweise mit den Python-Typen, er war da glaube ich in der PyCon involviert. Und die haben gesagt, na, steh dazu und wir unterstützen dich. Also, und er hat da sehr viel Offenheit und erfahren und Hilfe halt, auf einer Seite, wo er sich nicht erwartet hätte. Und dann ging es eigentlich gar nicht so um Python, sondern er hat halt gesagt, dass er dadurch, dass er das gemacht hat, ist es halt sein Risiko extrem gestiegen, dass er angegriffen wird oder umgebracht wird. Also sein Risiko, an einem Gewaltakt zu sterben, ist enorm gestiegen, und er hat so und so viele Länder, in die er gar nicht einreisen darf, etc. etc. Und bei diesen ganzen Leuten, die dieses Problem haben, ist auch die Selbstmordrate extrem hoch Anfälligkeit für Depressionen und so weiter. Also es war sehr persönlich, und es ging eigentlich eher darum, wie man damit umgeht, jetzt eher in einer offenen Community, wo alle freiwillig sind, und dass einer jetzt sozusagen auch gesellschaftlich nicht dem Mainstream entspricht, sondern halt also da drin ist.
Gut, dass es da offen angesprochen wird und dass man sich da auch aufgenommen gefühlt.
Ja, und er hat dann gesagt, ja, also er hat dann glaubt, durch diese Transgression muss er alles zurücklassen, was er ihm bisher als Mann ausgemacht hat. Und irgendwie ist dann auch von der Community gekommen, na warum, du bist ein Teil von uns, du arbeitest da super mit, das machst du ja nachher auch. Und das war dann halt für ihn so die, aha, das kann ich mitnehmen. Also es war extrem persönlich. Das ist
eine positive Geschichte,
diese Reaktion. Und das Bemerkenswerte war dann, dass speziell die Frauen im Saal extrem darauf reagiert haben, auf diesen Vortrag. Und die sind dann so aufgestanden, haben Standing Ovations wie beim TED-Talk und so, und sind dann nachher noch zu ihm gegangen und haben gesagt, ja, ich möchte Ihnen nur die Hand schütteln und so. Und er war dann natürlich, oder sie war dann sehr gerührt.
Sehr gut.
Und ja, und hab dann auch gefragt, kann ich den Talk übersetzen und so. Und ja, und es war also alles, es war jetzt halt ein eher gesellschaftspolitisches Thema. Mhm. Das hat mich halt auch interessiert, und so Sachen waren auch sehr drin. Und ganz allgemein kann ich noch sagen, also es waren für mich sehr viele Sachen drin, wo ich mir dachte, super, da muss ich einen Artikel draus machen, das muss ich in meiner Zeitschrift publizieren. Also dieses Ganze, selbst wenn du auf einer Konferenz bist und deine Talks dann nachher auf YouTube stehen, heißt das ja nicht, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, das wirklich zusammenzuschreiben und journalistisch aufzuarbeiten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun, speziell für Konferenzteilnehmer oder Besucher, die jetzt nicht die Hardcore-Programmierer sind, sondern sich auch eher für andere Sachen interessieren. Also da ist sicher genug Betätigungsfeld.
Also ein rundum gutes Erlebnis.
Ja, ich war ganz sicher 2015.
Das war, glaube ich, gefühltermaßen noch nie so viele Vorträge auf einer Konferenz.
Ja, und vor allem dadurch, dass ich immer vier gleichzeitig war, habe ich ja maximal ein Viertel wirklich mitkriegt, weil du kannst ja nicht in zwei gleichzeitig sein. Das heißt, ich habe jetzt noch wochenlang nachts schauen auf YouTube, das, was ich auch gern gesehen hätte, aber nicht sehen konnte. Harald, Florian? Die sind alle schon weggegangen, während ich
leicht seltsam. Ich bin gerade aufgewacht.
Sport ist schon wieder fertig, könnt schon wieder weiter. Sonst erzähle ich vom Computerspielemuseum Berlin, aber vielleicht wollt ihr auch was sagen.
Ja, es gibt dann noch ein Projekt, was ich noch angehen möchte bis zum Herbst.
Okay.
Das ist eine Rollo-Steuerung für Innern. Ja? Mhm. Eine Zugrollo. Das heißt, es gibt Zugrollos bei mir, wo man an der Schnur zieht. Und wenn man an der Schnur zieht, gehen sie in die Höhe.
Das kenne ich, sowas habe ich auch.
Wir reden jetzt von Fensterbeschattungsapparaten, oder?
Ja, von Innenbeschattungsapparaten.
Okay.
Ja. Das heißt, oben ist eine Rolle mit einer Feder. Und wenn man den Mechanismus mit der Schnur betätigt, kann man es runterziehen. Und wenn es unten ist, kann man kurz an-
ziehen und dann rupf. Ja.
Kommt zu einem aus und macht flapp oben und haut den Putz runter. Oder die Kinder ziehen an und die Schnur ist weg und dann macht es flapp bis oben und kannst die Leiter holen.
Ja. Und
oder es geht nicht, oder es hakt, oder die Kinder ziehen so lang dran, bis es ganz unten ist, dann geht es nicht mehr rauf.
Also nicht, ja. Nicht,
nicht nachwuchssicher.
Nicht nachwuchssicher, ja. Also muss eine elektronische Lösung her, natürlich. Ne? Die natürlich wartungsfrei sein muss. Und ich werde es mal geschwind zusammenhacken mit einem Merkur-Grooveboard, wo man das alles reinstecken kann, einen Servo drauf, den ich umlöte, damit er eben als Rotationsservo arbeitet.
Einen elektronischen Rollo hinunterzieher per Fernsteuerung.
Ja, genau. Das heißt, es kommt ein Merkur-Board drauf, das eben IPv6 Core reden kann, dass ich es eben an das Smart Home anbinden kann. Dann kommt da wieder eine Solarzelle aufs Fenster geklebt, ja, die genug Licht einsammelt, auch im Schatten, weil man fährt in der Früh hinauf und am Abend hinunter, für das wird es wohl reichen. Und mit einem kleinen Modellbus-Servo fahre ich hin und her, dass über das Merkur-Board angesteuert wird. Der Servo wird auch mit 3,3 Volt betrieben und werden wir schauen, ob es funktioniert.
Ja, besonders ist es ja ein, nach einem guten Einstiegspunkt. Ich glaube, die Rollo-Problematik ist generell auch ein diskutiertes Thema bei der Hausszene. Ja. Weil auch es gibt dann, da kann man ja dann weiterdenken, was für Bedürfnisse noch entstehen. Also so zeitgesteuerte Geschichten beispielsweise, dass vielleicht sich das Haus vielleicht am Nachmittag schon beschattet, dass man es kühl hat, wenn man nach Hause kommt. Oder
ja, ich meine, meine Fenster in Wien sind alle nach Norden, da gibt es keine Sonne.
Ja.
Aber am Abend will man ja doch die Rollos haben, dass die Nachbarn nicht einen beim Schlafen beobachten oder so, beim Schlafen
oder so. Über die Häuser schluchzt.
Oder mit Fernseh schauen oder keine Ahnung was. Und da ich ein voller Mensch bin, muss das alles vollautomatisch gehen.
Natürlich, einmal lösen und dann.
Ja. Dann kann man es mit Szenarien natürlich verbinden. Wenn Fernseher angeht, gehen Rollos runter, wenn gewisse Uhrzeit, sondern auf so einen Untergang passiert oder was auch immer. Ja.
Genau.
Und kann das dann hoffentlich beliebig steuern.
Ja. Super. Spannend.
Und das ist so eine typische Hack-Geschichte, so wie man es im MetaLab gewohnt ist. Man nimmt die Teile, steckt sie zusammen und schaut, was passiert. Hackt die Software zusammen und ist froh.
Ja, da wird es ja auch spannend, weil ja auch so ein mechanischer Teil dabei ist. Oder halt dieser
ja, den möchte ich mit einem 3D-Printer machen.
Ah, interessant.
Dieses okay. Teil. Ja, diese Rollo hat oben eben eine Halterung. Und dann überlegt, ja, wenn ich auf der einen Seite durchbohre, die Feder löse, dann muss ich an diese Halterung nur noch was dran schrauben, was irgendwie den Servo hält. Ja, ich bin kein Mechaniker. Aber Dixo. Zum Beispiel Dixo würden meine Kinder auch nehmen oder Uhu, ja.
Das sind so die, und Papier oder sowas, ja.
Aber das will öfters wie einmal runterfahren ja. Und nicht fallen.
Ja. Zu Tape nehmen.
Zum Beispiel,
zu ja. Tapen, das geht schon, da ist Tape aus.
Die Taper sind schon die Fortgeschritteneren. Und ich bin halt ein moderner Mensch, ich möchte einen 3D-Drucker verwenden,
yes.
Weil wir sind ja schon ewig Mitglied im Happy Lab, wo es 3D-Drucker gibt, die wir noch nie benutzt haben, obwohl wir eine 3D-Schulung haben, da war es noch nicht, glaube ich. Ja. Und da möchte ich dieses Teil zeichnen lassen oder versuchen.
Das wird sicher der am aufwendigsten konstruierte Fensterrollo herunterroller.
Ja, der den Servo hält und...
Ich habe es spontan gerade, die Alternative wäre natürlich, du setzt diese Schnur unter Strom und dann können nur noch Leute mit einem dicken Gummihandschuh da dran greifen.
Ja, aber wer räumt die Leichen weg?
Das könnte ja Folgearbeiten nach sich ziehen, diese Vorgangsweise.
Ja, das ist schon gut, ja.
Ansonsten noch die dritte Weltlösung, dass du einen Schani anstellst, wo du schnippst und er tut das für dich, ne?
Ja, das wäre cool, aber das... Geht, glaube ich, steuerrechtlich nicht.
Ja,
sonst ging es eh, aber ich glaube, nur die Steuer spricht Druck, dagegen.
Ja,
das
alles
ist
ja.
So, dass es das alle Bedenken haben wir ja keine, aber das
ist gut, okay.
Warum ich so blöd rede mit der Steuer, ja. Da war nämlich halt ein Thema, was ich kurz gesehen habe, es ist der dritte Sozialmarkt von der Caritas eröffnet worden im 10. Bezirk.
Okay.
Und da hat nämlich die Frau, die den eröffnet hat, beschrieben, dass auch mittlerweile schon sehr viele arbeitende Frauen hinkommen. Und dann hat die Moderatorin gemeint, ja schon, was sind denn die Bedingungen, dass man kommen kann? Sagt sie, ein Einkommen unter 700 Euro. Und die Arbeitsplätze werden immer mehr, wo man weniger wie 700 Euro verdient. Ja?
Du musst dazu sagen, dass
deswegen meine sarkastische Antwort, soziale Bedenken haben wir keine, aber die Steuer. Ne? Das heißt, die Leute verdienen eh nichts. Mhm. Ja. Also bald kann man sich so einen Schane anstellen. Ja.
Anscheinend.
Mhm. Das ist bedenklich.
Traurigen Geschichten, ja.
In diesem Zusammenhang zwei interessante Links. Es gibt in Amerika gerade so eine Mindestlohndebatte, so im Spiegel von dieser Woche eine sehr schöne,
okay,
sehr schönen Artikel dazu. Also geht es um Mindestlohn in den USA und die sind ja sehr kritisch, was alles betrifft, was irgendwie nach Sozialismus riecht. Und das gibt es eine, die Pitchfork kommen, also dass sogar sehr reiche Leute dort sagen, ja, also wenn wir die Konsumenten permanent arm lassen, werden wir auch ihnen nichts verkaufen können. Sozusagen ganz einfach. Revolutionäres Argument. Mhm. Und sonst aus aktuellem Anlass, also bevor ich zum Podcast war, habe ich gerade in der Zeitung gelesen oder im Internet, die Wiener Polizei hat es geschafft, unter Einsatz von über 1000 Beamten, einem Hubschrauber und einem Räumungspanzer ein besetztes, von Punks besetztes Haus zu räumen. Nämlich so die Pizzeria Anarchica im zweiten Bezirk. Bitte einfach nachlesen auf Kurier und ORF.at. Also sehr,
könnte man sehr nicht witzig mit dem Geld, anstatt es der Polizei in den Rachen zu werfen, nicht jeden eine Wohnung kaufen.
Ah, so teuer müsste es noch teurer werden.
Ich glaube, der ist schon so teuer, weil 1000 Beamte rechnest du durch, eine Hubschrauberstunde kostet ein Vermögen. Dann die 1000 Beamten haben wieder Beamten, die dahinter sitzen und die ganzen Papierkram
nachbearbeiten müssen. Das,
das sind wahrscheinlich 1500 Beamte.
Es gibt sogar schon Listen, die das genau dieses Thema aufgearbeitet haben.
Könnten wir denen nicht lieber eine Wohnung schenken, anstatt sie rauszuwerfen? Ist billiger. Einfach, wir müssen doch sparen.
Einfach nachlesen, also es gibt sogar recht gute Artikel dazu.
Ja, ja, aber das ist meine spontane Meinung, ja, ne? Aber ja, dass das Ganze ja verrückt ist. Ne?
Es ist verrückt.
Lass das doch dort,
sag ich. Also, liebe Politiker, schenkt ihnen eine Wohnung.
Ja. Ja? Lasst ihn das Gelände.
Oder wie lange kann ich mit dem Geld eine Gemeindewohnung mieten? Wie alt muss ich werden? Oder wie alt müssen die Banks werden? Wahrscheinlich 3000 Jahre.
Damit sie das wieder...
Also wir sehen schon, da gibt es viele Lösungsmöglichkeiten.
Ja, definitiv.
Ich könnte noch erzählen vom Computerspiele-Museum Berlin.
Na, rein.
Florian, du fühlst dich nicht unterdrückt? Also
das Einzige, was ich jetzt noch hätte, es war wahrscheinlich eh schon, ist GOG.
GOG, Good Old Games. Games.
Ja.
Genau, du hast gepostet, macht das Linux. Ne?
Good Old Games hat jetzt seit Ende letzter Woche die ersten Linux-Games, wovon die meisten keine Linux-Games sind. Also es im Endeffekt ist es ein Pack, entweder mit DOSBox sehr viele oder mit Wine. Mhm. Es gibt kaum welche, die echte Linux-Games sind.
Okay, das ist schon mal interessant.
Und sie sind im Wochenende jetzt so bis zu 75% Abverkauf gewesen. Mhm. Das heißt, ich habe mir da gleich irgendwie 10 Games geholt, circa für unter $20 insgesamt.
Naja, also du hast geschaut nach Linux-Games oder einfach nur so nach Google Games?
Es gab einen News-Beitrag, wo alle verlinkt waren. Mhm. Und ich habe halt vorher gesehen auf Google Plus, dass es die überhaupt gibt jetzt. Mhm. Ja, habe ich mir gleich mal fast alle davon, weil die meisten kosten so 2,50 ist schon das teure gewesen. Mhm. Es gab vereinzelt welche, die $10 gekostet hätten, aber das war die Ausnahme.
Ja, aber super, dass die auch Engagement zeigen. Beziehungsweise auch wenn es nur Wine ist, na uns, ist wenigstens auch Wine mal gut hingekommt, auf gemütliche Weise, dass wenn man es dann
funktioniert. Ja, es funktionieren nicht alle davon.
Okay, da gibt es schon noch Probleme.
Ja, die meisten gingen, aber also die DOSBox-Sachen gingen gut, aber du hast halt wieder überhaupt keinen Support, genauso wie bei Steam, du kriegst Support nur für Ubuntu und Linux Mint.
Ach so,
das heißt, wenn du irgendwas anderes verwendest, dann kann es sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber theoretisch hättest du ja 30 Tage Rückgabezeug oder so.
Man könnte dann wieder...
Theoretisch ja, weil manche von den Spielen waren auch sehr fad, dass ich ihn nach ein paar Minuten wieder weggelegt habe. Aber für einen Dollar.
Und irgendein Highlight, was du gern gespielt hast? Oder?
Darwinia war ganz nett, aber auch nicht so auf Dauer. Das ist so eine Mischung aus Tron und ja, du bist irgendwie in einem Computer drin, das sind so künstliche, die glänzen so wie in Tron.
Ja,
aber und dann so fliegen die umeinander.
So eine 3D-Grafik.
Ja, so eine billige 3D-Grafik, könnte man sagen. Und man muss halt irgendwie seine Engineers und Kampfeinheiten mal hinstellen und dann sagen, wo sie hinschießen sollen, dann Granaten werfen und irgendwelche komische Schlangen, die aus Dreiecken bestehen, die Viren sind, zerstören oder irgendwelche Drachen und komische Monster.
Krieg im Computer, sehr schön.
Genau. Da gibt es auch eine Multiplayer-Version davon, aber die habe ich nicht geholt, weil...
Why?
Ja. So spannend ist es auch nicht.
Okay.
Und die anderen Sachen, die jetzt auch im Abverkauf waren zum Teil, oder welche ich mir auch noch geholt habe, weil ich jetzt schon, wenn ich einen Account habe, aber den hatte ich vorher schon wegen Gratis-Dingern, sie haben jetzt meine Kreditkartennummer eh schon mal gekriegt, also habe ich gleich noch was bestellt, die waren dann, das waren dann halt blöderweise Windows-Spiele zum Teil. Das eine, was sehr cool ist, ist Bounty Quest, glaube ich, hat es gekostet, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es zwei Teile davon, ich habe nur den ersten. Für die Leute, die vielleicht Might and Magic kennen.
Also King's Bounty, den Vorgänger King's von Bounty. Might and Magic.
Das King's Bounty?
Ja.
Das ist aber nicht der Vorgänger. Might and Magic ist viel älter als das.
Hier ist Might and Magic. Das erste Spiel hat King's Bounty geheißen, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst.
Nein, ich glaube nicht, aber es heißt so. Also es ist im Endeffekt so. Nein, es ist im Endeffekt so. Es ist aber deutlich neuer.
Okay, dann wird es ein neuer
Flaggen sein. Im Endeffekt ist es so wie Heroes of Might and Magic, nur dass du selbst keine Schlösser hast oder ähnliches. Das heißt, du hast mehr ein Rollenspiel wie World of Warcraft oder was auch immer, nur nicht halt nicht so ganz so fancy. Hast deine Spezialeinheit, dein Magier, dein Krieger, dein Paladin, was auch immer. Trainierst den selbst, kannst ihnen Ausstattung geben und eine Armee anmieten. Je nachdem, wie viel Punkte du hast, wie viele Leadership-Punkte, kannst du halt mehr Leute anwerben.
Und du eroberst rundenweise ein Fantasy-Reich, schätze ich.
Es ist nicht, der Kampf ist rundenweise, der Rest ist nicht rundenweise. Aha. Das heißt, normalerweise ist es ja rundenbasiert. Das heißt, du kannst nur so und so weit gehen, dann kommen die anderen dran. In dem Fall läufst du halt herum und wenn du jemandem zu nahe kommst, dann greift er dich an. Und du musst halt irgendwie für den König dir eine Quest machen, irgendwelche Sachen finden, irgendwelche Monster töten. Das Ganze halt im Kampf dann wieder rundenbasiert. Das heißt, du hast die übliche, ich weiß nicht, wie viele Ecken hat so ein Feld normal? Sechseckig. Wie bei Might and Magic, nur halt eher so wie Heroes of Might and Magic 5, so von der Grafik her ungefähr vergleichbar.
Aber so das schöne, schön gemalte Fantasy-Welt zum...
Genau, es ist sehr hübsch gemacht. Und das ist auch sehr cool zum Spielen.
Ja. Wie ist denn der kleine Client von Good Old Games selbst? Hat er auch so wie bei Steam ein Programm, wo du die Library hast und so, oder gibt es das?
Es gibt irgend so einen Downloader, habe ich gesehen, den gibt es aber nur für... Gibt es noch nicht für Linux, da haben sie zwar Spiele, aber noch keinen Downloader. Das heißt, du musst dir die Linux-Games noch immer wirklich von der Webseite runterladen, einzeln.
Der Oldschool-Weg.
Was nicht so das Problem war, weil sie zumindest nicht in 100.000 Einzelpaketen waren. Mhm. Weil die meisten Linux-Games waren entweder in einem großen Paket oder vielleicht in zwei und sie waren allgemein nicht so groß. Bei den Windows-Spielen, wenn du dann irgendwie 8-mal hinklicken musst, speichern, ja, dann bist du auch narrisch, weil...
Macht wenig Spaß.
Und dann wieder entpacken und dann wieder installieren. Da wäre schon so ein Client praktisch.
Ja.
Aber die für Windows habe ich noch nicht ausprobiert.
Ja, ich habe auch ein Spiel, kann ich da noch kurz einwerfen, ein natives Linux-Spiel gespielt von einer Independent-Programmierfirma, deren Namen ja in den Shownotes zu erlesen ist, nennt sich Papers, Please.
Papers, please.
Was spielt man? Es ist ein, man spielt einen Grenzbeamten. Einen Grenzbeamten im Jahre 1982 in der stolzen Nation von Astrozka, einem fiktiven sowjetischen Staat. Und man beginnt tageweise und spielt, glaube ich, insgesamt 2 Monate, glaube ich, durch oder so. Im Story-Modus. Es gibt ja noch einen Endlos-Modus. Und beginnst dann am Morgen in der Früh und vor der Schicht kommt vielleicht noch ein Grenzwächter dich besuchen und will noch ein bisschen mit dir reden oder dein Chef. Du kannst Sachen aufhängen. Du bist jetzt wirklich, also der Bildschirm ist dreigeteilt. Auf der linken unteren Hälfte, also im linken unteren Eck, siehst du, wie die Leute zu deinem, du sitzt wirklich in so einem Grenzhüttel drinnen und du siehst halt den Schalter. Dann ist rechts ist dein Schreibtisch mit den verschiedenen Instrumentarien. Und oben siehst du im Überblick die Grenze mit den Wachbeamten und den Leuten, die sich anstellen und so. Und du musst halt Dokumente vergleichen. Am Anfang ist das einfach, also alle Astrozka dürfen rein, der Rest bleibt draußen. Und dann öffnet aber Astrozka seine Grenzen und dann wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter, weil die dann einreisen brauchen, dann noch ein Entry-Permit, eine Eintrittsberechtigung. Da ist dann wieder die referenziert, diese auf dieser Marke die Nummer vom Passport und wie bis wann es gültig ist. Und so geht das pro Tag. Und Tag wird das immer komplexer. Und es kommen dann noch Impfpässe hinzu. Und es kommen dann noch Zusatzregeln, dass zum Beispiel von der einen Nation dürfen die Leute nicht einreisen. Oder die dürfen einreisen, aber man muss den Pass konfiszieren. Mhm. Es gibt auch Leute natürlich, die Sachen schmuggeln wollen. Du bekommst dann mit Laufe der Zeit einen Nacktscanner zur Hilfe gestellt. Du kriegst dann auch einen Schlüssel für
ein Betäubungs... In den 80er Jahren gibt es einen
Nacktscanner. Ist mit den 80er Jahren
Technologie gelöst.
Ja, genau. So, Ablasten. Aber sie haben es in dem Spiel so gemacht, dass sich dann so der Vorhang schließt und du hörst so drei Blitzgeräusche und dann bekommst du diese Nacktfotos. Das Spiel, du kriegst sehr wenig gezahlt, die Wohnung. Ja. Wenn du in eine bessere Wohnung ziehst, kannst du die Miete kaum zahlen.
Hast du so ein Real?
Du hast eine, du immer nach einem Arbeitstag bekommst du gar nicht viel. Das ist eine Seite mit geschriebenen Worten. Ja, ja. Und da siehst du halt, okay, deine Familie hungert. Mhm. Möchtest du Heizung zahlen? Möchtest du Essen zahlen? Möchtest du Medizin für deinen Sohn zahlen? Dein Sohn braucht vielleicht einmal Medikamente, dann
stirbt. Also du wirst gezwungen zur Korruption.
Es gibt dann so Zufallsereignisse und auch regelmäßige Ereignisse, wie beispielsweise deine Schwester stirbt und du musst die Nichte aufnehmen und solche Sachen. Und dieses Spiel ist lustig. Es ist, was mich gewundert hat, dann im Endeffekt erstaunlich, dass es eigentlich geschmackvoll bleibt, obwohl es um sehr harte Themen geht. Weil du musst dann halt Leute, es gibt dann auch natürlich Organisationen, die diese Grenze öffnen wollen. Mhm. Und da musst du auch selber natürlich dann zur Waffe greifen, dort an der Grenze. Und es ist dann halt so, dass du die Leute teilweise dann kennenlernst. Es gibt aber einen Schmuggler, der haut sich dann immer schon ab, wenn du ihn irgendwie, irgendwie so ablehnst oder so, weil er meint, naja, ich komme morgen wieder mit besseren Pässen. Und er macht dann ein Angebot, dass er für dich und deine Familie auch besser besorgen kann. Mhm. Und du kannst auch, es gibt 20 verschiedene Enden oder so, und das reicht halt von du wirst so adapt, wie du mit der Terrororganisation zusammenarbeitest, oder du hast besser für deine gesamte Familie und du kannst flüchten.
Flüchten, super, ja.
Oder du schaffst es bis zum Ende, dass du dort angestellt bleibst, und ja, ist alles in relativer, nicht Pixel-Art-Grafik, aber so früher PC-Grafik angelehnt.
Also 80er Jahre.
Und es wird wirklich das gut erzählt. Du bist nämlich auch wirklich dann auch so, also es zieht einen rein, das Spiel. Ja. Es ist erstens sehr anstrengend. Es ist wirklich furchtbar, wenn du 2 Stunden mal wirklich da in diesem Grenzposten Dokumente, es ist da so viele Dokumente, du musst so viel crosschecken, du bist wirklich besser dran, wenn du zu zweit oder besser noch zu dritt spielst, weil die Dokumente sind teilweise dann es sind teilweise nur ein Buchstabe oder irgendein Datum oder irgendein Querverweis.
Aber dein Adlerauge erkennt das
so. Ja, ist ein Drittel vom Gehalt noch dann.
Ja, das wissen die ja nicht. Die wissen ja nicht, dass da 3 wahre Computerspieler dahinter.
Also gut gemacht.
Ist sozusagen. Gut gemacht, und es vermittelt auch, es ist sich seines eigenen Ernstes bei allem Humor auch bewusst und bleibt da auch eigentlich geschmackvoll und auch kritisch halt gegenüber dieser Grenzsituation. Und es ist dann wirklich auch, sie haben es nämlich, was zum Beispiel nett ist, es ist ziemlich, das Spiel lässt sich nur bis auf einer gewissen Auflösung, das heißt, du bist doch wirklich, hast wenig Platz, und es ist auch nicht so, dass du ein effizientes Analysetool hast, sondern du musst mit dem Mauszeiger Drag and Drop das von dieser Pudel aufnehmen, auf deinen Schreibtisch legen und dann dort vergleichen, und wenn sie fertig sind, dann kannst du es ihnen so zurückhauen oder halt auch nett, also nett geben geht eigentlich fast nicht, aber du kriegst so wirklich dieses Grenzbeamten-Spiel mit, auch durch das User-Interface. Ja. Und ja, ich kann es empfehlen, es ist ein wirklich gutes Spiel.
Sag's nochmal den Namen.
Es ist sehr anstrengend. Papers, Please.
Genau. Ja, ich kann kurz noch erzählen vom Computerspielemuseum Berlin. So, in Berlin zu finden, wird verlinkt in den Shownotes. Und es ist ein sehr schön gemachtes Museum, was sich halt ausschließlich mit Computerspielen beschäftigt.
Ja.
Und es war für mich halt total super. Oh, meine Kindheit, ja, die Konsole hätte ich gern gehabt. Mhm. Und sie haben halt alle möglichen Videospielkonsolen ausgestellt und dann so schöne Papptäfelchen, die man aus einem Zuber herausnehmen kann. Und da steht dann in Englisch und Deutsch was gedruckt, warum, so wann diese Konsole populär war und gegen welche Konkurrenzsysteme sie sich nicht durchsetzen konnte und wie viele Module es circa dafür gegeben hat und so ein bisschen Story. Und ja, und dann sieht man das schön und schön über die Jahre halt, wie die Konsolen dann halt immer teurer werden und aufwendiger.
Mit viel echter Hardware zum Anschauen.
Echte Hardware zum Anschauen. Leider hat man nicht alles betatschen dürfen. Also sie haben auch manchmal extra dazu geschrieben, bitte das nicht betatschen. Und dann waren so große Wände, und in den Wänden waren zum Teil Monitore drinnen, wo dann so Videos gelaufen sind mit Kopfhörern, also wo du dir da dich sozusagen näher rein vertiefen konntest in ein Thema. Und das war dann so nach Themen aufgebohrt, wie war das erste Augmented Reality Spiel, das erste 3D-Simulationsspiel oder typische Vertreter des Jump and Run und halt dann so für den interessierten Pädagogen.
Ja, das waren dann Videos oder nur die Kopfhörer.
Videos, zum Teil auch das Spiel, zum Teil dann ein Joystick, aber das habe ich irgendwie meistens nicht zusammengebracht, das Spiel dann auch wirklich anzuspielen, weil das Spiel war zwar echt auf einem passenden Hardware, aber der Joystick hat dann irgendwie auf Knopfdruck immer nur den Main-Bildschirm hergezeigt. Also da
es hat nicht, alles,
nicht alles ganz hundertprozentig geklappt, aber es waren durchaus anspielbare Spiele auch da. Und es war eine Art Arcade-Halle, haben sie aufgebaut, also eine verrauchte Automatenhalle aus den 80ern. Und da habe ich das Spiel Gauntlet endlich wieder mal gespielt. Das war eins, wo du zu viert gleichzeitig spielen konntest.
Ja.
Also, und nach heutiger Sicht extrem schlecht gemacht und extrem fad. Aber damals war das halt, du kannst zu viert gleichzeitig in einem Labyrinth als Magier und Elf und Zwerg herumkämpfen.
Gauntlet war berühmt, ja.
Und ja, natürlich so Spiele wie Donkey Kong. Und was mir aufgefallen ist, also ich bin 70 geboren und habe alles, diese Spiele noch live miterlebt, als Kind zumindest. Ne? Also wie die im Prater in den Spielhallen waren und die ersten Game-Zeitschriften, dann auf die ersten Umsetzungen auf Konsolen und Heimcomputer. Genau. Und jetzt sind halt Generationen nach mir und die kommen da rein und schauen das so an und das schaut für die genauso langweilig aus wie für mich irgendein römischer Stein, der irgendwann einmal eine berühmte Säule war von einem berühmten Palast. Die gehen da absolut ohne Ehrfurcht und Nostalgie latschen die da durch und also ich habe gedacht, wie könnt ihr nur.
Also, das ist eine Messe, also eine Veranstaltung für 40 plus, ne?
Ja, klar, sicher.
Aber es war natürlich sehr stark besucht von jungen Leuten auch, die haben da alle irgendwie gedacht, so, ja, juhu, Computerspielen. Und ich weiß nicht, ob die alle voll auf ihre Rechnung gekommen sind, aber ich kann sagen, die Ausstellung war so gemacht, es war für jeden was dabei.
Ja,
also
haben sie
es gab dort auch durchaus Geräte zum Ausprobieren und Anspielen. Und zum Teil waren sehr einfache Spiele dann auch sehr beliebt und es waren ständig Leute dafür, so wie Pong zum Beispiel.
Also etwas, das was halt unzerstörbar man einen Bezug herstellen kann.
Ja.
Wenn das und Interesse ausreicht, ja. Genau. Beziehungsweise sie kriegen ja unseren Style der alten Spiele eh mit, weil ja
Pixel Art total
modern ist.
Ja.
Also auch die ganzen viele Indie-Games, die also einfaches Spielprinzip, ja. Aber macht nur viel Spaß. Also ich glaube, diese Idee des Spiels im Grundsätzlichen.
Und was ich dann erst nachher gemerkt habe, da war ich ein bisschen zu blöd von meinen Social Skills. Also Google hat ja rekrutiert auf der Europython und hat dann so eine Recruiting-Party im Computerspielmuseum gemacht, stilig. Ah, ne? Und da hätte ich mich nur einschleimen müssen und wäre dort eingeladen worden, aber habe ich halt nicht gecheckt.
Ach so, im Museum.
Ja, aber ich bin so hingegangen. Und ja, aber durchaus ein Besuch wert, kann man sehr empfehlen. Schön gemacht, also wirklich liebevoll zu jeder noch so abstrusen Konsole, wirklich ein paar Spiele hergezeigt und
ja, es gibt ja dann doch mehr, als man eigentlich vermutet. Also selbst wenn ich die Podcasts dann durchhöre, was dann teilweise für skurrile Hardware auftaucht.
Genau, ja. Und oder ein Lynx zum Beispiel habe ich nie im Echt gesehen. Lynx, und da war jetzt echt eins, so
ich war damals im Wickelwagen, Lynx oder das, Game Gear
hat genau,
das
Eisen
von Sega. Ich habe dann einen Game Gear gehabt, ein Spitzending, nur über Steckdose zu betreiben. Ich meine, die Batterien war nach einer Stunde aus. Du brauchtest, glaube ich, scharfes 12 Stück oder irgendwas, oder 8 Stück zumindest irgendwie drinnen. Aber war schon faszinierend.
Ja, und wie gesagt, macht auch Lust, so dann auf Wikipedia dann noch mehr nachzulesen über die einzelnen Sachen.
Jo. Ja. Einen Film hätte ich noch irgendwann für so. Ja, ich mache ihn auch schneller.
Für nächstes?
Das nächste Mal.
Dieses nur an?
Nein, wenn ich das nächste Mal, dann bin ich schon so. Ich mache es einfach schnell irgendwie.
Okay.
2013 mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, nennt sich Under Your Skin, dieser Film.
Okay.
Und ich habe ihn runtergeladen, weil Science Fiction dabei gestanden ist. Ja. Und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, den schaue ich mir jetzt an, weil es hat irgendwie witzig, trashig geklungen, weil es war der Plot ist, eine weibliche Außerirdische fährt durch die schottischen Lande und verführt dort Männer und ist auf ihrem Weg durch Schottland.
Genau. Was ist das Science Fiction da?
Naja, das ist Alien-Geschichte und ein bisschen auch die Technologie, aber es war auf Wikipedia gerätet unter Science Fiction. Also ich würde jetzt auch sagen, dass es mit der Science Fiction im klassischen Sinne wenig zu tun hat. Ja? Aber es wäre vielleicht eher Bodysnatcher-Thema.
Und wer war da der Alien jetzt?
Die Scarlett Johansson.
In einem menschlichen Körper?
In einem menschlichen Körper, genau. Aber wieder erwarten, war das ein sehr künstlerischer Film. Ich habe mir das dann auch durchgelesen, das ist von englischen Regisseur, glaube ich, der davor sehr viel Musikvideos gemacht hat. Und sie haben sehr viel mit Laienschauspielern gearbeitet. Mhm. Und das merkt man, weil eigentlich sieht man die Scarlett Johansson, ja, das muss man halt mögen, 2 Stunden lang oder 1,5 Stunden lang, wie lang der Film halt dauert, durch Schottland fahren und sich auf die Jagd begeben nach halt diesen Männern. Das sind jetzt aber keine tollen Gespräche, wo sie jetzt so die Leute verführt, sondern sind oft so leicht komisch, ratlose, verzagte Gespräche, sie in einem Lieferwagen und so da draußen fragt nach dem Weg und dann ergibt sich auch meistens nichts. Also sie hat nicht, also sehr,
scheitert dann auch.
Nicht sehr viel, also hat schon Erfolg irgendwie, mhm, aber sie scheitern auch. Und das, die Szenen selber dann, wenn es zu dieser Verführungsszene kommt, ist auch so künstlerisch. Also sie geht dann irgendwie so einer schwarzen Fläche entlang und die Männer gehen hinter ihr nach und verschwinden dann in diesem schwarzen Boden und so. Und ich kann keine astreine Empfehlung aussprechen, weil dieser Film hinterlässt einen mit großen Fragezeichen. Es wird ja so nichts erklärt. Es gibt ja noch einen Alien-Kollegen, der fährt mit dem Motorrad nach und räumt ihre Überreste auf, die sie manchmal hinterlässt. Aber man weiß eigentlich nicht, er schaut sie ein bisschen böse an und so. Aber alles in allem, mir hat der Film trotzdem gut gefallen, weil die Musik und die Atmosphäre halt gut ist. Aber ich kann total verstehen, wenn man jetzt unvorbereitet in den Film reingeht, dass man sagt, Erstens ein Quatsch, der nichts erklärt. Es ist langweilig, es dauert lange und ja.
Künstlerisch.
Ja, so. Ein sehr künstlerischer Film. Was ich aber interessant finde, weil so die Body Snatcher, die Menschenfresser kommen oder so, wo's sind ja immer so reißerisch und eher so Popkultur, und das war jetzt mal so eine künstlerische Herangehensweise. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ja. So. Na dann, würde ich sagen.
Wir beschließen die Sendung 166 und freuen uns nächsten Montag, wenn Sie kommen, 19.30 Uhr, altes AKH, zur 167er.
Bis dann.